zu der Predigt, die den Titel trägt, Was packst du in deinen Rucksack? Ist aus dem fünftes Buch Mose, Kapitel 1, Verse 29 bis 31. Fünftes Buch Mose, Kapitel 1, Verse 29 bis 31. Und da steht: Ich sprach aber zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er's mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen. Und in der Wüste, da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt.
Ja, jetzt steht schon wieder ein Prediger hier vorne und redet euch die Köpfe voll. Und ich habe gehört, ihr habt am letzten Sabbat einen wunderbaren Gottesdienst gehabt, ohne Prediger. Aber viele Predigerinnen und Prediger, die einfach hier vorne gestanden sind und ihre Erfahrungen erzählt haben. Und ich habe gehört, das muss sehr gut angekommen sein. Und vor 2 Wochen war genau dasselbe in Thun. Und Sven, du warst wohl auch in Thun dabei. Und dort habe ich genau dasselbe gehört. Die haben auch einen Erfahrungs- und Lobpreisgottesdienst durchgeführt, ohne Prediger. Und das ist sehr gut angekommen. Und da spielt es dann plötzlich keine Rolle mehr, wenn der Gottesdienst eine halbe Stunde länger geht als normal. Und die Frage ist natürlich schon da, wieso ist das so? Und ich glaube, es ist wirklich so, dass Menschen, wir lieben Geschichten. Wir lieben zu hören Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Weil diese Erfahrungen, die stärken mich. Diese Erfahrungen, da gehe ich mit, wenn ich eine Erfahrung höre, ermutigt sie mich. Sie erfreut mich. Je nachdem, was für eine Erfahrung es ist, leide ich auch mit. Ich fühle mit. Und wenn es dann noch Erfahrungen sind, die man mit Gott gemacht hat, dann ist das etwas, was mir auch zeigt, so wirkt Gott. So ist Gott aktiv im Leben meiner Mitgeschwister in der Gemeinde. Oder eben auch über die Gemeinde hinaus. Wir hören ja fast jeden Sabbat den Missionsbericht, da hören wir Dinge, die außerhalb der Gemeinde Krattigen-Örtlimatt geschehen. Ja, da sind viele Emotionen damit verbunden und das mögen wir. Und das ist auch etwas, das in uns hineingeht. Wenn ich einen Sportler sehe, es gibt Sportler, letztens habe ich die Biografie gesehen von Martina Hingis, eine Tennisspielerin, eine Schweizer Tennisspielerin, war nicht Roger Federer, Martina Hingis war noch viel früher dran, die hat sich regelrecht in einen Siegesrausch gespielt. Die ist von Sieg zu Sieg gegangen und die hat durch jeden Sieg wieder mehr Kraft bekommen, mehr Stärke, mehr Selbstvertrauen, um noch besser zu werden. Und das ist halt auch etwas, was Geschichten bewirken oder auch Erlebnisse, die man selber gemacht hat. Auch wenn du ein Erlebnis mit Gott machst, wird das dich stärken und weiterbringen. Ja, und jetzt haben wir die Bibel. Und was ist die Bibel? Ist die Bibel nicht auch ein Geschichtenbuch? Ein Buch, in dem wir so viele Geschichten lesen können von Menschen, die wie du und ich sind, die genau gleich Dinge erlebt haben, wie wir sie erleben, und wir durch diese Menschen erkennen können, wie Gott wirkt, was Gott macht. Versteht ihr? Und darum ist es auch so wichtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, dass wir die Bibel lesen, dass wir schauen, wie Gott hier wirkt, wie er sich eben auch offenbart. Ein großer Geschichtserzähler ist auch Mose. Und wir haben im vergangenen Quartal haben wir uns intensiver mit dem 5. Buch Mose beschäftigt. Die Gedanken zu dieser Predigt sind mir während der Lektion vor einem Quartal gekommen, aber da waren so viele andere Aspekte oder Dinge in der Zwischenzeit da, spezielle Gottesdienste, dass ich es nicht halten konnte. Darum bin ich jetzt, ja, komme wieder ein bisschen zurück auf dem 5. Buch, auf das 5. Buch Mose. Und wir wissen hier in dieser Begebenheit, das Volk hat schon angefangen, das Land einzunehmen. Sie waren auf der einen Seite des Jordans, auf der östlichen Seite des Jordans und haben schon große Völker besiegt gehabt. Ja, und da stellt sich nun Mose vor dieses Volk hin und beginnt, Geschichten zu erzählen. Er beginnt, Geschichten zu erzählen über das, was in den vergangenen 40 Jahren gelaufen ist und noch mehr. In Kapitel 1, 5. Mose, Kapitel 1, Vers 1, da steht, das sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste, in der Ebene gegenüber Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Haseroth und Dishahab. Das heißt also, Mose, er beginnt hier zu reden. Und es ist einfach spannend, das hier ein bisschen auseinanderzunehmen, ein bisschen zu schauen, was macht er hier genau, Mose. Und wenn ich jetzt einfach mal Vers 8 lese, Vers 8, 1. Kapitel, da steht, seht, ich habe euch das Land, das da vor euch liegt, gegeben. Geht hinein, nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak, Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Nachkommen nach ihnen geben wolle. Gott sagt seinem Volk klipp und klar, geht, nehmt das Land ein. Und wenn man dann weiterliest, dann kommt Mose in seiner Geschichtszählung dahin, dass er die Begebenheit aufzählt, dass ihm sein Schwiegervater Jitro die Empfehlung gegeben hat, er solle doch Leute einsetzen, die diese Streitfälle, die im Volk geschehen, schlichten sollen, weil er seiner wahren Arbeit nicht nachkommt. Ich habe diesen Text immer nur gehört als positiver Aspekt, wie wichtig es ist zu delegieren, dass nicht jemand alles selber macht. Und da kann ich sicher auch noch einiges lernen davon. Aber im Grunde genommen ist das hier ein sehr trauriges Kapitel. Dass hier Uneinigkeit zwischen dem Volk, zwischen einzelnen Menschen, diesen Personen in diesem Volk vorhanden waren, und zwar ziemlich viel. Da war Streit da. Streitereien, die geschlichtet werden mussten. Und sogar die schlimmsten Dinge, die sollten dann schlussendlich von Mose kommen. Eigentlich eine traurige Sache, wenn da Uneinigkeit ist innerhalb vom Volk. Währenddessen im Grunde genommen das Land vor ihnen liegt, Gott ihnen zeigt, Leucht, das möchte ich euch geben. Aber Mose, er geht dann weiter und zeigt dann auf in Vers 20 und 21 des gleichen Kapitels wiederum. Es heißt da, da sagte ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Siehe da das Land vor dir, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Zieh hinauf, nimm es ein, wie der Herr, dein Gott, wie der Herr, der Gott, deine Vater, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht, lass dir nicht grauen. Merkt ihr, wie er hier diese Verheißung noch einmal wiederholt? Geht, nehmt es ein. Der Herr wird es euch nicht geben, sondern der Herr hat es euch schon gegeben. Bleibt auf dem Weg. Interessant ist für uns heute, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Es ist ihm gegeben, versteht ihr auch nur so diese Parallele. Aber hier jetzt eben auch wiederum dieser Aspekt geht. Ich hab's euch gegeben. Und dann kommt hier noch ein zusätzlicher Satz. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, lasst euch nicht grauen. Habt keine Angst, geht. Vertraut mir, glaubt mir. Ja, und was geschieht? Was ist die nächste Geschichte in diesem ersten Kapitel? Da kamt ihr zu mir. Komm, lasst uns Kundschafter ausschicken, damit sie das Land erkunden. Und da sagt der Mose, ich fand es eine gute Idee. Das ist eigentlich normal, dass man, bevor man ein Land einnimmt, dass man Kundschafter schickt, um zu schauen, wie die Stellungen der Feinde, wie die aufgebaut sind. Und die Kundschafter kommen zurück. Und was machen die Kundschafter? Oh, das ist unmöglich. Wir sind nur Heuschrecken. Zweifel. Die haben Zweifel gestreut. Es geht nicht, dass wir das einnehmen können, das, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Ja, Zweifel. Und dann kommt das, was Enko schon in der Einleitung gelesen hat, dieser Vers aus 5. Mose Kapitel 1, Vers 29 bis 31. Da sagt Gott wiederum, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin, er wird für euch kämpfen, wie er es vor euren Augen mit euch getan hat in Ägypten und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gegangen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Wiederum, fürchtet euch nicht. Nicht ihr werdet kämpfen, Gott wird für euch kämpfen. Gott wird für euch streiten. 2. Mose 14, 14. Ja, und da gibt es noch viele andere Stellen in der Bibel. Und auch heute ist es auch so, dass Gott für uns kämpfen wird, streiten wird auf diesen letzten Weg, den wir miteinander bestreiten werden. Ja, und nachdem im Grunde genommen Gott dies hier gesagt hat, steht im Vers 32 die traurigen Worte, aber in dieser Sache glaubtet ihr nicht an den Herrn, eurem Gott. Jetzt war Unglaube da. Ja, und der Zorn Gottes, der bleibt über sie, quasi. Ja, das ist genau das, was Jesus auch, was in Johannes steht, Johannes Kapitel 3, Johannes Evangelium, Kapitel 3. Johannes Kapitel 3 und dort Vers 36. Da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder ungehorsam ist, je nach Übersetzung, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das ist eigentlich genau das, was das Volk Israel damals eben auch erlebt hat. Und jetzt, was geschieht? Im Grunde genommen, es kommt dann nachher ein Urteil, ein Gericht kann man sagen. Es wird aufgezeigt, wer in das verheißene Land kommen wird, wer nicht. Da wird eine Sichtung ist da, schlussendlich ist es nur noch Kaleb und Josua. Und dann, was macht das Volk? Nachdem im Prinzip Mose ihnen diese Geschichte erzählt hat, in Vers 43, da steht, als ich euch das sagte, gehorchtet ihr nicht. Wurdet dem Befehl des Herrn ungehorsam, ward vermessen, zogt ins Gebirge hinauf. Das Volk ist sich irgendwie reuig geworden, oh, wir kommen nicht weiter, wir werden nicht in dieses Land kommen, das uns der Herr gegeben hat, wir wollen trotzdem gehen. und sie kriegen aufs Dach. Weil Gott gesagt hat, nein. Versteht ihr? Und hier ist eine, das ist einfach interessant, dies zu sehen. Uneinigkeit, Zweifel, Unglauben führt auch zu Ungehorsam. Und das sind alles Aspekte, Dinge, in dieser Gefahr stehen auch wir als Gemeinde. Wir können diese Frage auch stellen, sind wir eins? Sind wir einig in der Gemeinde? Ist Zweifel vorhanden? Wer zweifelt an seiner Erlösung? Genüge ich nicht? Hat mich der Herr angenommen, hat er mich nicht angenommen? Zweifel ist Gift. Unglaube. Gott nicht zu vertrauen, nicht zu glauben daran, dass das, was er hier geschrieben hat, dass es stimmt. Versteht, es ist einfach interessant, das auf uns zu übertragen. Aber ein weiterer Aspekt, den ich hier sehe, was für mich sehr spannend ist, sind diese Parallelen zwischen damals und uns heute. Damals stand das Volk Israel unmittelbar davor, das verheißene Land Kanaan einzunehmen. Wo stehen wir heute, liebe Geschwister? Stehen wir nicht auch unmittelbar vor diesem großen Ereignis, dass Jesus in Herrlichkeit kommen wird und wir in dieses himmlische Kanaan einziehen werden? Wir sind genau am gleichen Ort wie Sie damals. Gott verheißt dieses Land und Gott hat uns auch verheißen, dass wir in sein Reich kommen werden. Das ist die frohe Botschaft, das ist die Hoffnung, die wir mit uns tragen. Die Israeliten damals, die haben gesagt, es ist unmöglich, das sind ja Riesen. Und die Größe der Riesen werden uns ja noch hier geschildert im vierten Kapitel, glaube ich, ist es, ja, oder im zweiten, wo da das Bett von diesem König von Og eigentlich dargestellt wird. Genaue Maße. Über 4 Meter lang, 1,60 breit. Ein Eisenbett, ein Bett aus Eisen. Die waren groß, das waren Riesen. Und sie sagen, es ist unmöglich. Und für uns heute wird gesagt, vor uns liegt eine Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist auf dieser Erde. Und wow, oder? Das ist wie ein riesiger Berg. Die Politiker, sie sagen heute, es kommt eine Wand auf uns zu. Und wir als Christen, wir sagen, da kommt noch viel mehr als eine Wand auf uns zu. Da kommt ein Tsunami auf uns zu, wie wir es noch nie erlebt haben. Versteht ihr? Und da wird es für uns unheimlich spannend. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Und ich frage mich hin und wieder, sind wir vorbereitet? Versteht ihr? Wir reden immer davon, sind wir vorbereitet für das Reich Gottes? Sind wir angenommen? Aber wir fragen uns nicht, wie sieht das aus mit dem, was vorher kommt. Für mich persönlich, ich muss euch sagen, am liebsten hätte ich, dass ich irgendwann mal eines Tages zu meiner Haustüre rausgehen kann und dann schaue ich, oh Jesus, du kommst, herrlich, oder? Aber die Bibel sagt uns, es wird nicht so sein. Die Bibel warnt uns. Und wenn ich hier auch noch ein bisschen genauer anschaue, dann sehe ich, es wird nicht unbedingt einfach werden. Und wenn ich das Volk Israel betrachte, damals in der Wüste, es wird nicht viel darüber gesagt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass da viele dabei waren, die nicht vorbereitet waren oder zu wenig vorbereitet waren. Auf das, was auf ihnen zukommen sollte, auch während der Wüstenwanderung. Und in der Vergangenheit hat es auch immer gezeigt, wenn so schwierige Situationen kommen und man ist nicht vorbereitet, dann sind oft die, die nicht vorbereitet sind, eine Gefahr für die, die vorbereitet sind. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Und darum ist es für mich auch heute Morgen so ein Aspekt, darüber nachzudenken. Wir reden über Hoffnung. Die Wiederkunft ist unsere Hoffnung. Wir reden über Verheißungen, die uns die Bibel gibt. Und die Bibel ist gespickt voller Verheißungen. Gott ist mit uns bis an den Tag Jesu Christi. Diese positive Nachricht haben wir. Wir stehen nicht allein. Aber glauben wir das? Glauben wir all diesen Verheißungen in der Bibel? Oder zweifeln wir? Tun wir den Willen Gottes? Oder tue ich, was ich will? Sind wir als Gemeinde eins, auch in dieser Situation? Oder wirkt der Prediger, wie man so schön sagt, als Feuerwehrmann, um ständig überall Uneinigkeiten auszugleichen? Es gibt ein Buch, Christus kommt bald, und Anita hat mir letzte Woche ein Zitat darin vorgelesen. Und da schreibt sie, wenn diese Dinge geschehen um euch herum, in Bezug auf die Gemeinde, dann sagt es, rückt zusammen, rückt zusammen, rückt zusammen. Momentan heißt es genau das Gegenteil, Abstand halten. Ja, bitte. Es geht wirklich darum, dass wir als Gemeinde, dass wir diese Einheit, dass wir die halten, auch in der Zeit, in der wir heute leben. Wir brauchen einander. Aber es ist auch wesentlich, dass wir uns eben auch vorbereiten. Und für mich auch die Frage, wie können wir uns vorbereiten? Was sollen wir vorbereiten? Und ich glaube, als erster Aspekt für mich hier ist, dass ich geistlich vorbereitet bin vor dem, was vor mir steht. Geistlich und mental. Geistig heißt für mich, dass ich ein gelebter Glaube lebe, dass mir das wichtig ist, diese Beziehung mit Jesus Christus, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich wirklich auch im Gebet mit ihm zusammen bin, dass ich auch im Gebet das vor Gott bringe, Herr, ich bitte dich, dass du mich vorbereitest, nicht nur für dein Reich, sondern auch für das, was vor uns liegt. Du kannst mich vorbereiten, du kannst mir die Augen öffnen, du kannst mir helfen, damit ich dann, wenn dann das wirklich losgeht, parat bin, bereit bin. Ja, es ist die Bitte um die Führung durch den Heiligen Geist. Es gibt leider auch Geschwister unter uns, die es von mir nicht mehr hören können. Die sagen, ja, wenn der Chile predigt, dann wissen wir, da kommt der Heilige Geist. Aber es ist einfach so, ich kann das nicht ändern. Wir müssen darum beten. Wir müssen täglich um den Heiligen Geist beten, dass er uns führt, dass er uns leitet. Weil sonst geht es nicht. Punkt. Ein weiterer Aspekt, und ich meine, wir sehen das auch in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus Kapitel 25, Vers 1 bis 10. Dort wird das ja eigentlich auch aufgeschrieben, dort ist das auch ganz klar. Das sind 10 Jungfrauen und sie schlafen alle ein, sie haben ihre Öllampen und irgendwie der Bräutigam, das verzögert sich. Und dann kommt er und da haben die einen haben genug und die anderen haben zu wenig und sie können das nicht abgeben. Und wir wissen, dass dieses Öl auch bei diesen Öllampen für den Heiligen Geist steht. Und darum ist es auch wichtig. Für uns heute ganz besonders in der Zeit, in der wir leben. Und ich möchte euch wiederum darauf, möchte euch ermutigen dazu. Ein weiterer Aspekt. Lest auch das, was der Geist der Weissagung über diese Zeit schreibt. Ich habe diese Woche einen halben Tag des Gebets, habe ich mir Zeit genommen, einen halben Tag im Gebet zu verbringen. Es ist eine Zeit, in der ich meistens irgendwo hinausgehe in die Natur und einfach Zeit mit Gott verbringe und auch ein bisschen auf ihn hören möchte, was er mir sagen möchte in Bezug auf meinen Dienst. Und wie ich da so im Gebet versunken war, da kommt es mir plötzlich durch den Kopf, baff, ein Buchtitel. Ein Buchtitel von einem Buch, das ich vor etwa, vor mehr als 20 Jahren, also sicher, das sind 25, ja, das sind 30 Jahre her, Habe ich damals in Amerika im Adventist Bookstore habe ich dieses Buch gekauft, das weiß ich noch, ja, und habe es seither nicht mehr angeschaut. Und dieser Titel geht mir durch den Kopf. Und ich gehe nach Hause und ich meine, ich habe Teilbücher hier unten im Predigerzimmer, die könnt ihr auch ausleihen, die könnt ihr lesen so nebenbei, aber ich habe auch zu Hause noch Bücher und ich schaue in mein Regal und da steht dieses Buch. Und in diesem Buch geht es um die Vorbereitung auf die letzte Krise. Ist schon spannend. Und dann habe ich dort nur ein bisschen gelesen wieder und dann schreibt der Schreiber, und es ist eine Zusammensetzung auch von vielen Texten, was Ellen White auch über diese Zeit schreibt. Und da gibt es auch so eine Übersicht da und da und da. Oh, das habe ich ja. Und dann habe ich dort geschaut, und in Deutsch, oder? Und dann, ah ja, da kann ich alles lesen, versteht ihr? Ich beschäftige mich gerne mit Offenbarung, mit der Prophetie und wenn ich das so lese, dann stellt mich das auch auf. Und ich erkenne auch in der Schrift, dass die Bibel uns vieles sagt über das, was auf uns zukommt. Aber wenn ich jetzt noch vom Schatten zum Licht nehme oder Christus kommt bald oder in den Zeugnissen lese, dann merke ich, dass sie einen Einblick bekommen hat in diese letzte Zeit, wie wir sie eben in der Bibel nicht finden. Und die uns aber helfen, schlussendlich darauf vorbereitet zu sein, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Und in diesem Sinne möchte ich euch wirklich ermutigen, auch hier wiederum das vermehrt zu lesen und dadurch eben auch Klarheit zu bekommen. Also ihr merkt, das ist alles im geistlichen Bereich. Da können wir so viel tun. Nutzt eure Zeit, um euch da auch wirklich vorzubereiten auf das, was auf uns zukommt. Ein weiterer Aspekt, der für mich wesentlich ist, ist auch körperlich. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Was kann ich da tun? Jetzt wird mir klar, in der Zeit, in der wir leben, weshalb ein gesunder Lebensstil eben auch wesentlich ist und wichtig ist, dass wir ein intaktes Immunsystem haben, dass wir unseren Körper auch abhärten, je nachdem, ja? Dass wir nicht gleich immer so kälteempfindlich sind. Das sind Dinge, die auch für uns wichtig sein können und wir vertreten hier als Gemeinde auch das New Start Plus. Das verkündigen wir schon lange. Ja, ich möchte euch ermutigen, setzt es um in eurem Leben. Tauscht euch aus untereinander, was euch hilft, was euch stärkt, wodurch ihr gesund bleibt, wodurch euer Immunsystem gestärkt wird. Ein zweitletzter Punkt ist auch materiell. Ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen, momentan boomen die Prepper-Shops und die Survival-Kurse. Man lacht vielleicht darüber. Was ist das, ein Prepper-Kurs? Habt ihr schon den Begriff Prepper gehört? Prepper, das ist von Menschen, die irgendwo das Empfinden haben, es geschieht etwas, es liegt etwas in der Luft. Es sind Menschen, die das Gefühl haben, jetzt geht dann die Welt unter. Und die präparieren sich, die bereiten sich vor, Prepper, oder? Die bereiten sich vor. Die haben teilweise Lebensmittelbunker bei sich im Haus, damit sie 7 Jahre überleben können. 500, 600, 700 Liter Milch und weiß ich, was alles da in diesen Kellern gelagert wird und wie, das weiß ich auch nicht. Und da gibt es ganze Bewegungen, das ist unwahrscheinlich, ganze, ja, die sich mit dem beschäftigen. Aber die, das muss ich auch sagen, die sind auch bewaffnet. Und die werden ihr Essen, das, was sie gelagert haben, um jeden Preis verteidigen. Aber ich möchte es, für mich ist es einfach spannend, wir leben in einer Zeit, wo diese Dinge boomen, wo eigentlich diese Kurse, diese Survival-Kurse boomen, weil überall gesagt wird, jetzt kommt dann der Blackout, kein Strom mehr, wie kann ich im Wald überleben? Hier bei uns, auch wenn wir eine Zeit lang keinen Strom haben. Ich möchte einfach sagen, ich glaube, das ist auch kaum jemals, ich weiß nicht, ob das hier schon mal gepredigt worden ist, was ich jetzt gerade predige, aber die Frage ist wirklich, wie seid ihr auch materiell vorbereitet? Der Titel dieser Predigt heute ist, was hast du in deinen Rucksack gepackt? Hast du deinen Rucksack gepackt? Wärst du in der Lage, einfach Griff zu nehmen, Rucksack, und da ist das Wichtigste drin, was ihr braucht, um irgendwo da draußen ein bisschen überleben zu können? Das ist ein interessanter Gedanke. Ja? Ich bin auch der Überzeugung, dass wir uns vorbereiten sollten, wenn es dann wirklich schlimmer wird, wenn das Mahlzeichen kommt, dass wir im Grunde genommen auch uns überlegen, das geht ja nicht schnell von einem Tag auf den anderen, aber dass wir nicht mehr kaufen oder verkaufen können, dass in der Zeit, dass wir auch etwas auf Lager haben. Bitte, Gott sagt, es wird sehr schnell gehen, diese letzte Zeit. Das ermutigt mich. Aber es geht einfach darum, einfach mal darüber nachzudenken. Im Buch Christus kommt bald, da hat mich Anita auch letzte Woche auf ein Zitat hingewiesen. Sie schreibt, die Zeit ist nicht mehr fern, da wir wie die ersten Jünger gezwungen sein werden, an einsamen Orten eine Zuflucht zu finden. So wie die Belagerung Jerusalems durch die Römer für die jüdischen Christen das Signal zur Flucht war, so wird auch die Anmaßung unserer Nation, durch Gesetze den päpstlichen Sabbat zu erzwingen, für uns eine Mahnung sein. Dann wird es Zeit sein, die Großstädte zu verlassen und sich darauf vorzubereiten, auch aus den kleineren wegzuziehen, um an abgeschiedenen Orten in den Bergen zurückgezogen ein Zuhause zu finden. Also zuerst aus den Städten, aber dann eben auch langsam aus den Dörfern. Weiter unten, als die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, wurden sie von den Bösen verfolgt, die sie töten wollten. Jetzt kommt's, ja, jetzt kommt's. Aber die Schwerter erhoben, um Gottes Volk zu töten, zerbrachen und fielen zu Boden, kraftlos wie Stroh. Engel Gottes schütze die Heiligen. Das ist einfach, das muss man auch wissen. Das ist auch zu, wir sind nicht allein. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass etwas vor uns steht, was wir nicht kennen. Und für mich ist es ein wesentlicher Aspekt, dass wir uns überlegen, wie können wir uns vorbereiten. Es ist nicht dieser Ort, um das zu bringen, zu predigen, wie wir uns vorbereiten können, aber es ist etwas, dass wir in kleinen Gruppen, dass man privat kann man sich damit auseinandersetzen. Ich habe Anita diese Woche gesagt, vielleicht müssten wir Eltern auch ein Adva für Eltern machen, oder? Wie können wir feuern im Wald und wie können wir auch überleben im Wald? Ich weiß es nicht. Ist einfach, ich bin so froh um die Adva, weil die lernen das dort. Ja? Aber auch für uns Erwachsenen, wie können wir da auch überleben? Ja, ich möchte heute Morgen einfach da ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für mich ist schlussendlich auch die Gemeinde. Wie bereiten wir uns auch als Gemeinde auf eine solche Zeit vor? Eine Zeit, in der wir vielleicht nicht mehr so einfach zusammenkommen können, wie wir es heute haben, auch wenn Einschränkungen da sind. Und ich glaube, auch da gibt es meiner Ansicht nach sicher auch Möglichkeiten, über die man diskutieren kann, aber einfach zu schauen, wir schauen da mal, was kommt, ist ein gefährlicher Weg. Und ich möchte euch ermutigen dazu, dass ihr euch wirklich überlegt, wohin soll es gehen. Gott hat uns verheißen, ich möchte euch erretten, ich möchte euch in mein Reich bringen. Und dem glaube ich. Und ich möchte alles daran einsetzen, damit wir als Gemeinde gemeinsam vorwärts kommen, füreinander da sind, miteinander diesen Weg beschreiten und miteinander diesen herrlichen Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, erleben dürfen. Gott segne euch dabei. Amen.